Guten Morgen. Mit diesen etwas anderen Eindrücken für einen Gottesdienstbeginn aus Israel grüße ich euch ganz herzlich zu dem heutigen Sonntag. Und dieser Sonntag hat einen bestimmten Namen, wie ihr euch vorstellen könnt. Sonst wäre es ja nicht mit diesem besonderen Anfang gewesen. Das ist nämlich der Israel-Sonntag in dem Kirchenkalenderjahr. Und darauf wollen wir heute im Gottesdienst ein wenig eingehen. Auch in der Predigt. Und ich möchte euch mit dem Wochenvers aus Psalm 33, Vers 12 zu Beginn begrüßen. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Ich lese es nochmal vor. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Und wir wollen zu Anfang singen, O komm, du Geist der Wahrheit, die Strophen 1 bis 4.
Thank you.
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dieser Vater, der jetzt hier anwesend ist, mit dem wollen wir jetzt sprechen, und ich bitte euch dazu aufzustehen. Vater, ich danke dir, dass wir heute uns wieder hier versammeln dürfen, in deinem Tempel, in deinen Toren einziehen dürfen. Und du hast uns zugesagt, dass du jetzt hier mitten unter uns bist. Dafür sagen wir Dank von Herzen und loben dich und preisen dich. Und um dich soll es heute gehen, um dein Wort, deine Wahrheit und deinen guten Geist. Wir danken dir, dass du jetzt da bist. Amen. Ja, es gibt nicht viel, aber ein klein wenig bekannt zu machen. Und ich würde sagen, Arne, vielleicht fangen wir mit dir an. Kommst du? Das Mikro? Also, klar.
Heute feiern wir Gottesdienst und kommenden Sonntag wieder. Aber kommenden Sonntag feiern wir hier einen Familiengottesdienst. Und das ist was Besonderes. Es geht um die Einschulung oder Umschulung oder dergleichen von Schulanfängern. Die werden eingeschult, andere wechseln die Schule und wieder andere gehen vielleicht ins Studium oder wechseln den Arbeitsplatz. Das wird unser Thema im nächsten Gottesdienst sein, unter der Überschrift: Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Das ist ein Psalmwort. Und wenn ihr nachher aus dem Gottesdienstsaal herausgeht, wird so eine kleine Mauer dort aufgebaut sein. Und dafür brauche ich jetzt eure Hilfe. Draußen auf den Bistrotischen liegen bunte, farbige A4-Zettel aus und dazu jeweils ein dicker Filzschreiber. Und wenn du vor etwas, vor einer Aufgabe stehst, wo du sagst, das ist wie eine Mauer, die vor mir steht in der kommenden Zeit, dann ist unsere Bitte, das auf diesen Zettel draufzuschreiben, anonym, ohne Namensangabe. Also beispielsweise, du sagst, vor mir steht eine OP wie eine große Mauer, dann schreibst du das da auf. Oder ich muss eine Seminararbeit schreiben und ich habe noch gar kein Thema, dann schreibst du das auf. Oder wenn du irgendeinen anderen Themenbereich hast, wo du sagst, Mensch, das habe ich erfahren, über diese Mauer bin ich mit Gottes Hilfe darüber hinweggekommen, dann könnt ihr das natürlich auch da drauf schreiben. Im nächsten Gottesdienst, also kommenden Sonntag, werden wir dann diese Mauer mit den Themen hier vorne aufbauen, und wie es dann damit weitergeht, verrate ich euch jetzt noch nicht. Danke für eure Unterstützung. Übrigens, die Kinder machen die gleiche Übung oben im Kindergottesdienst. Es wird also eine bunte Sache. Danke dafür.
Könnte da auch Hausarbeit draufstehen? Ist auch so eine Mauer. So, alles, was zukünftig sein wird, habt ihr ja auf dem Predigtmanuskript hinten drauf gedruckt. Aber auf eine Sache möchte ich besonders hinweisen. Was noch sehr in der Zukunft liegt, das ist Pro Christ nächstes Jahr vom 11. bis 17. März 2018. Und daran möchte sich unsere Tochtergemeinde in Hovi beteiligen. Und da sie ja nur begrenzte personelle Ressourcen hat, bittet sie darum, ob hier nicht der ein oder andere mithelfen kann, beziehungsweise sie würden sich über Mitarbeiter hier aus der FEG in Körne freuen. Eine Infoveranstaltung dazu gibt es am Dienstag, den 9. September, also 9.9., 19 Uhr. Kann man sich super merken, brauchen wir noch nicht mehr aufschreiben. Das ist schlecht. Ja, dann handelt es sich hier um einen schönen Druckfehler. Jetzt weiß ich nicht, ob der Dienstag oder... Ich bin so froh, dass die Gemeinde aufpasst. Das finde ich klasse. Also das wäre dann der 5.9. um 19 Uhr, kann man sich auch merken, in Holzwickede. So, was gibt es noch anzukündigen? Mir ist zu Ohren gekommen, dass unsere Hauseltern wieder da sind. Ist das richtig? Rasimira, bist du wieder da? Ich heiße dich mal auch in Abwesenheit. Sehr willkommen. Dann habe ich gehört, haben die Männer gestern sich kräftig ins Ruder gelegt. Und dazu gibt es auch Beweisfotos, wie ich gehört habe. Und auch, guck mal, das Mikro liegt auf dem Stuhl.
Ja, es waren nicht nur Männer mit dabei. Ich hoffe, Christian, wir haben dich jetzt nicht allzu sehr überfordert. Wird das noch was mit dem Foto?
Ja.
Guck mal, wie ihr seht oder so, haben diese Männer an dieser Stelle durchaus halt auch sehr viel weibliche Unterstützung gehabt.
Oh ja.
Es war ja auch gar nicht geplant halt als Männerkanutour, wenn auch das Männerfrühstück das organisiert hat. Wir haben also gestern den wettrigen Widrigkeiten getrotzt. Nachdem wir eigentlich schon letzte Woche fahren wollten und das dann zum Glück spontan auf gestern verschoben wurde, mussten wir gestern noch umdisponieren. Denn die Strecke, die wir fahren wollten, die hatte so viel Wasser, dass wir da nicht die Wasserrutschen runter konnten. Also, früh morgens nochmal umdisponiert, mit 15 Leuten getroffen am Kemnader Stausee. Das ist noch zu Beginn. Ihr seht, da waren wir noch alle frisch. Die Fotos vom Ende zeige ich euch nicht. Nein, war alles in Ordnung, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir sind mit 4 Booten die Ruhr bis nach Hattingen gefahren. Zwischendurch auch mal so eine Bootsrutsche runter, so relativ schnell. Keiner ist ins Wasser gefallen, eigentlich schade. Normalerweise ist das immer so eins der Highlights, wenn eins der anderen Boote kentert. Allen hat Spaß gemacht. Wir sind, glaube ich, halt auch wohlbehalten angekommen. Und für euch das nächste Mal, wenn wir so eine Kanutour machen, einfach die herzliche Einladung. Schreibt euch nicht den Termin auf, aber wenn ein Termin bekannt gegeben wird, sofort in eurem Kalender markieren. Das macht Spaß.
Okay. Ja, das stimmt. Ich hatte auch gar nichts von Männern gehört. Das habe ich einfach behauptet. So, alle anderen Bekanntmachungen, wie gesagt, findet ihr hinten auf dem Predigtmanuskript drauf. Wir wollen nochmal singen und dabei das Geld einsammeln. Unsere Sammlung ist bestimmt, Frank, für die Gemeinde. Wunderbar. Wir singen das Lied Sei Lob und Ehre dem Höchsten gut. Und was passiert, wenn man sich das nicht sofort aufschreibt, obwohl man E-Mail kriegt und einen Anruf? Das ist das, was jetzt gerade war. Ich habe eine Ansage vergessen. Henning, kommst du bitte mal nach oben? Es geht um den Seniorenkreis.
Ja, guten Morgen. Wie Sigrid schon gesagt hat, stehe ich hier für den Seniorenkreis und ich möchte eine Einladung aussprechen. Die Einladung richtet sich in erster Linie an die unter uns, die bereits im Rentenalter sind und donnerstags nachmittags Zeit haben. Der Seniorenkreis möchte am 14. September ab 13 Uhr von hier aus zu einem Ausflug aufbrechen, und zwar nach Hamm. Das kann eine gute Gelegenheit sein, uns kennenzulernen. Wer dazu gerne weitere Informationen haben möchte, kann sich an jeden Mitarbeiter des Seniorenkreises wenden. Es wäre schön, wenn ihr Interesse habt, mitzukommen, euch anzumelden. Das könnt ihr bei Gerlinde und mir tun, persönlich, per Telefon oder auch per E-Mail.
Ja, also doch besser alles aufschreiben. Sonst kann schon mal was vergessen werden. Ja, Christian, wenn du uns jetzt das erste Foto einspielst, ja. Anfänglich habe ich euch schon gesagt, heute ist Israel-Sonntag. Ich habe euch die Israel-Flagge da vorne auch mal hingeklebt. Ich hatte leider keine große, die war irgendwie nicht mehr da. Und was bedeutet Israel-Sonntag im Kirchenjahr? Früher hieß dieser Sonntag Judensonntag. Den haben die Kirchenväter aber dann umbenannt. Vielleicht fanden sie es passender, den Israel-Sonntag zu nennen und nicht nur Judensonntag, weil er an das Verhältnis von Christen und Juden erinnern soll und uns ermahnen soll, einfach Gottes Volk nicht zu vergessen in unserer kirchlichen Tradition. Und es ist der 10. Sonntag nach Trinitatis und auch als der Gedenktag der Zerstörung des Jerusalemer Tempels gedacht. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht von dem Vorplatz, eben da, wo früher der Tempel in Jerusalem gestanden hat. So sieht das jetzt aus. Und wer die Nachrichten verfolgt hat, hat mitbekommen, dass vor 2-3 Wochen da wieder ein schwerer Anschlag war. Israelische Soldaten sind getötet worden. Man wollte die Zugänge dazu sehr stark reglementieren. Das heißt, noch viel mehr durchleuchtet werden, als es ohnehin schon der Fall ist, wenn man auf diesen Platz möchte. Und da haben sich aber die Moslems gegen ausgesprochen und ihnen wurde wieder ein Zugeständnis gemacht. Das heißt, die sind wieder abgeschafft worden. Das heißt, man kommt relativ frei jetzt wieder auf diesen Vorplatz. Und ich denke, wir haben das Vorrecht, dieses Volk Israel nicht zu vergessen. Es ist Gottes Augapfel, es ist sein Volk, das er sich erwählt hat. Wir sind dazugekommen. Und ich möchte gerne jetzt einen Psalm lesen mit euch im Wechsel und bitte euch dazu aufzustehen. Das ist der Psalm 84. Er ist überschrieben: Herr, ich liebe deinen Tempel. Und ich lese die vorgerückten Zeilen und ihr die eingerückten Zeilen in Gelb. Ein Lied von den Nachkommen Korahs zum Spiel auf der Gidit. Herr, du allmächtiger Gott, wie sehr liebe ich den Ort, wo du wohnst. Sogar die Vögel haben hier ein Nest gebaut. Die Schwalben sind hier zu Hause. In der Nähe deiner Altäre ziehen sie ihre Jungen groß. Herr, du allmächtiger Gott, du bist mein König und mein Gott. Glücklich sind alle, die ihre Stärke in dir suchen, die gerne und voll Freude zu deinem Heiligtum ziehen. So wandern sie mit stets neuer Kraft, bis sie vor Gott auf dem Berg Zion stehen. Gott, hilf dem König, der uns beschützt. Steh ihm bei, denn du hast ihn erwählt. Denn Gott, der Herr, ist die Sonne, die uns Licht und Leben gibt. Schützend steht er vor uns wie ein Schild. Er schenkt uns seine Liebe und verleiht uns hohes Ansehen. Wer ihm rückhaltslos ergeben ist, den lässt er nie zu kurz kommen. Das finde ich eine wunderbare Zusage oder auch eine wirklich ein Wort Davids an uns, wie schön das ist, in seinem Tempel sein zu dürfen und wie schön es ist, dass ihr heute Morgen hier seid. Und wir wollen noch mal singen, die dich lieben werden sein wie die Sonne. Ich finde das immer wieder schön, wenn man so begnadete Klavierspieler kennt, die so ein Lied so schön begleiten können. Dieser Gottesdienst ist ja überschrieben mit dem Satz, Jesus mit einer Mission. Ist ja kein Satz, fehlt ja das Verb, merke ich gerade, aber mit der Überschrift, Jesus mit einer Mission. Und ich habe von Arne die Bitte gehabt, dass wir im Vorfeld zu dem Predigttext jetzt erst einen Text aus Jeremia hören und den möchte ich euch vorlesen. Christian, hast du das nächste Foto? Ja, genau. Der Text steht in Jeremia 31, die Verse 31 bis 35. Er ist in der Hoffnung für alle überschrieben mit der neue Bund. So spricht der Herr: Es kommt die Zeit, in der ich mit dem Volk Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließe. Er ist nicht mit dem zu vergleichen, den ich damals mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten befreite. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließe, wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann den anderen noch belehren. Keiner braucht seinem Bruder mehr zu sagen, erkenne doch den Herrn. Denn alle, vom Kleinsten bis zum Größten, werden erkennen, wer ich bin. Ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden. Mein Wort gilt. Ich, der Herr, habe die Sonne dazu bestimmt, den Tag zu erhellen, den Mond und die Sterne, damit sie nachts leuchten. Sie alle folgen einer festen Ordnung. Ich wühle das Meer auf und lasse seine Wellen tosen. Der Herr, der allmächtige Gott, so lautet mein Name.
In Fortführung der Lesung aus dem Alten Testament lese ich Matthäus 16, 13 bis 18. Ihr findet diesen Text auf euren Blättern. Als Jesus in die Gegend der Stadt Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger: Für wen halten die Leute den Menschensohn? Die Jünger gaben zur Antwort: Die einen halten dich für den wiederauferstandenen Täufer Johannes. Andere halten dich für den wiederkommenden Elia. Und wieder andere meinen, du seist Jeremia oder sonst einer von den alten Propheten. Und ihr, wollte Jesus wissen, für wen haltet ihr mich? Da sagte Simon Petrus: Du bist der Christus, der versprochene Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagt Jesus zu ihm: Du darfst dich freuen, Simon, Sohn von Johannes, denn diese Erkenntnis hast du nicht aus dir selbst. Mein Vater im Himmel hat sie dir gegeben. Darum sage ich dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Nicht einmal die Macht des Todes wird sie vernichten können. Auf die Frage, für wen die Leute Jesus halten, erhält er ganz unterschiedliche Antworten. Unter anderem wird in ihm Jeremia wiedererkannt, einen alttestamentlichen Propheten. Der Vergleich Jesu mit Jeremia bleibt in den Parallelüberlieferungen dieser Begebenheit unerwähnt. Also Markus und Lukas haben zwar auch diesen Bericht, erwähnen aber Jeremia nicht. Der Vergleich Jesu mit Jeremia bleibt dort unerwähnt. Aber so fragen wir, was könnte denn Matthäus zu seiner Erwähnung von Jeremia veranlasst haben? Wieso bleibt Matthäus nicht bei der Überlieferung des Markus, den Jeremia eben nicht erwähnt? Wie kam es zu diesem Urteil und war das sachgemäß? Inwiefern konnte man in Jesus einen zweiten Jeremia erkennen? Zufällig geschah das vermutlich nicht. In Jeremia 31, wir haben das vorhin gehört in der Lesung, findet sich das Kernthema der Sendung Jesu und seines Auftrags beschrieben. Geb Acht, sagt der Herr, die Zeit kommt, da werde ich dem Volk von Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließen. Lies man im Alten Testament, wie die Geschichte Israels ja erzählen, liest man im Alten Testament die Bücher Josua, Richter, Samuel und Könige, zieht sich eine Erkenntnis durch alle diese Bücher in vielen Kapiteln hindurch. Mit dem Volk Israel ist kein Blumentopf zu gewinnen. Es ist ein elender Kreislauf des Scheiterns, des Neubeginns, des Scheiterns, Neuanfangen, Scheitern. Es ist immer wieder eine Geschichte einerseits des guten Willens und andererseits des Unvermögens. In dem sogenannten deuteronomistischen Geschichtswerk, also den genannten biblischen Büchern, die dem fünften Buch Mose, dem Deuteronomium, nahestehen, wiederholt sich durchgängig dieses Schema von Versuch und Irrtum, von Leidenschaft und Enttäuschung, von gutem Anfang und schlechtem Ende. Und auch in 2. Chronik 7, Vers 13 und 14 lesen wir das exemplarisch beschrieben. Siehe, wenn ich den Himmel verschließe, spricht Gott, dass es nicht regnet oder die Heuschrecken das Land fressen oder eine Pest unter mein Volk ich kommen lasse und dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Bricht das Volk Gottes seine Gebote und schlägt es alle Mahnungen in den Wind, bestraft Gott sein Volk schließlich, indem Israel politische, soziale und wirtschaftliches Unheil widerfährt. Auch großes religiöses Unheil widerfährt. Bittet dann das Volk endlich um Vergebung und gelobtes Besserung, vergibt ihn Gott und wendet sich dem Volk erneut zu. Dann folgt eine Phase der geistlich-politischen Erneuerung und auch sozialer Reformen zum Teil. Aber diese Phasen ebben bald wieder ab und es folgt immer wieder eine erneute Abwendung von Gottes Willen. Dieser elende Kreislauf beginnt von vorne. Auch zur Zeit des Jeremia ist das so. Gott greift ein, um sein Volk zur Umkehr zu bewegen. Jahwe ruft den babylonischen König Nebukadnezar auf den Plan mit katastrophalen Folgen für Israel. Hier ergeht also das Gericht Gottes an seinem Volk. Und dazu bedient sich Gott des Königs Nebukadnezar. Der Tempel wurde abgefackelt und die Menschen wurden verschleppt. Es gibt zur Zeit des Jeremia keinen Opferdienst mehr in Jerusalem, kein Heiligtum, in dem man anbeten kann. Es gibt keine Priesterschaft mehr, die das Volk unterweisen könnte. Es gibt keine Schriftauslegung mehr, die Gott erklären könnte. Wir haben das eben in dem Psalm gehört. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist kostbarer als sonst 1000. Und jetzt ist dieser Tempel zerstört, geschliffen, verbrannt. Da steht nichts mehr. Da ist nichts mehr mit einem Tag in den Vorhöfen Gottes. Und wenn wir das hören, ein Tag in den Vorhöfen Gottes ist kostbarer als sonst 1000, so müssen wir uns vor Augen halten, dass dieses Wort Vorhof ja von Bedeutung ist. Es bezeichnet nämlich, dass das Volk, das gemeine Volk, nicht in das Heiligste, Allerheiligste des Tempels hinzutreten durfte. Das war nur den Priestern und dem Hohepriester vorbehalten. Und trotzdem sie also bildlich gesprochen nicht zum Allerheiligsten in die unmittelbare Begegnung mit Gott vordringen konnten, war das für die Menschen das Allerkostbarste an ihrem Glauben. Denn hier wurden die Opfer gebracht, im Tempel wurden die Opfer gebracht, hier wurde angebetet, hier stand man in der Gegenwart Gottes. Später ist dann der Tempel wieder aufgebaut worden und noch später unter den Römern wieder zerstört worden. Und in diese Zeit, diese neuerliche Katastrophe kündigt Jesus an, wenn er sagt, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und das ist das Bild, das wir bis heute sehen. Und Jesus führte dann aus und sagte, denn Gott will nicht angebetet werden in irgendwelchen Mauern. Ein Gedanke, der sich auch schon im Alten Testament findet, denn Gott ist viel zu groß, um in einem Haus zu wohnen. Sondern Gott will angebetet werden im Geist und in der Wahrheit. Und wir merken, das ist ein Riesenkonflikt, den Jesus damit lostritt, der dann später auch zu seiner Anklage wird. Du hast gesagt, du willst den Tempel zerstören und in 3 Tagen wieder auferbauen. Israel verliert mit der Zerstörung des Tempels seine Eigenidentität. Und deswegen ist dieser Tempelberg und dieses ganze Thema bis heute für den Juden, vor allem für den frommen Juden, so ein hochexplosives Thema. Ich sagte, es gibt bei Jeremia in unserem Text, den wir eben hörten, keine Priesterschaft mehr, kein Tempel, keine Schriftauslegung. Ziemlich alles, was jüdische Religion war, ist im Jahre 587 vor Christus am Ende. Und wo ist Yahweh, der Gott Israels, jetzt? Der, der sagt, ich bin immer bei euch, ihr seid mein Augapfel. Hat sich Marduk, der Gott der Babylonier, nicht als viel mächtiger erwiesen als der Gott Israels? Wo wohnt jetzt Gott, da es den Tempel nicht mehr gibt? Ganz gewiss nicht auf dem Schlachtfeld und nicht im Staat. Das alles, erkennt Jeremia, hat das Volk geglaubt und es ist erkennbar falsch. Und so kommt der Prophet dahin zu sagen, wie kein Leopard sein geflecktes Fell wechseln kann, genauso wenig seid ihr fähig, Volk Israel, das Gute zu tun. Ihr habt euch viel zu sehr an das Böse gewöhnt. Jeremia 13, Vers 23. Und könnte ein Leopard sein Fell ändern, seine Flecken vertilgen, dann freilich wärt auch ihr in der Lage, tatsächlich euch zu ändern. Nun, jetzt und endgültig, so ist Jeremia klar, muss Gott selber einen Neuanfang setzen. Es braucht einen neuen Bund. Es braucht ein neues Herz. Denn die Gesetze sind in Stein gemeißelt, die 10 und die 600 weiteren des Alten Testaments. Sie erreichen den Menschen nicht wirklich. Kommen sie den Geboten Gottes nach, dann nur oberflächlich, nur mit halben Herzen, nur für eine gewisse Zeit. Drohung und Strafe verändert ihr Sinnen und Trachten nicht eigentlich. Es braucht eine Veränderung im Innern des Menschen und nicht nur äußere Anpassung, Anpassung äußerlicher Art. Die Lenkung von außen, so sieht es Jeremia, durch Vorschriften, durch Ermahnungen, durch Rite, Gesetze und auch durch Katastrophen, das hilft alles nicht. Jeremia sieht diesen Weg zu Ende gegangen. Gott selbst muss etwas Neues schaffen. Ins Herz der Menschen muss Gott selbst seine Wahrheit schreiben. Der Aufbau der bisher überlieferten Religion kann nicht zur Erlösung der Menschen beitragen, denn es löst nicht den Grundkonflikt von Angst und Misstrauen Gott und Menschen gegenüber. Aber wenn Gott jetzt neu anfängt, dann ganz im Innern. Wer aber sagt ihr, fragt Jesus, dass ich sei? Petrus bekennt, du bist der Christus, der Sohn Gottes. Du bist der verheißene Messias, auf den Israel, das Volk Gottes, wartet. Und so ist jetzt Jesus gekommen, dieser Messias, von Gott gesandt. Und Jesus fragt, Wer sagt ihr, dass ich sei? So fragt er seine Gemeinde, so fragt er seine Jünger, so fragt er dich und mich. Wer sagst du denn, dass ich bin? Petrus antwortet, du bist der Christus, der Sohn Gottes. Hat also Petrus gut aufgepasst, hingeschaut und so Durchblick bekommen? Das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart, sondern mein Vater im Himmel, erwidert Jesus ganz schlicht. Keine Bombenexplosion, kein großes Hallo und sagt, Mensch, Petrus ist ja genial, große Klasse, du hast es geblickt, super. Sondern ganz einfach, das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Bei dieser Feststellung oder mit dieser Feststellung Jesu treffen sich Jeremia 31, der neue Bund, Matthäus 16. Und mit dieser Feststellung stoßen wir auch auf Martin Luther und wir befinden uns ja in dem Reformations-Lutherjahr. Deswegen will ich auch an dieser Stelle und auch in dieser Predigt wie in anderen etwas zu Luther sagen. Denn Luther hätte Jeremia zum Kronzeugen seiner Reformationsbestrebung werden können. Denn der neue Bund in Christus, das war Luthers Kernthema. In den schmalkaldischen Artikeln von 1537 stellt Luther fest, darum ist es lauter Irrtum und Blindheit zu sagen, nach dem Sündenfall Adams seien die natürlichen Kräfte des Menschen ganz unverdärmt geblieben und der Mensch habe von Natur eine rechte Vernunft und einen guten Willen, wie die Philosophen das lehren. Unsinn, sagt Luther. Der Mensch hat überhaupt keine rechte Vernunft. Er hat auch keinen guten Willen. Seine natürlichen Kräfte sind völlig unfähig, Gott zu lieben und ihn überhaupt zu erkennen. Zweitens ferner, der Mensch habe einen freien Willen, um Gutes zu tun und Böses zu lassen und umgekehrt Gutes zu lassen, um Böses zu tun. Völliger Irrtum, sagt Martin Luther. Nein, der Mensch hat keinen freien Willen, um Gutes zu tun, um Böses zu lassen und er hat auch keine Möglichkeit, Gutes zu lassen und Böses zu tun. Und ferner, Irrtum, der Mensch könne aus natürlichen Kräften heraus alle Gebote Gottes halten und Gott über alles lieben und seinen Nächsten als sich selbst. Drastische Worte, die Luther hier wählt und vielleicht auch für unser Ohr völlig überraschend. Steht es so um uns? Dein Glaube, dass Christus der Sohn Gottes ist, das kommt nicht aus dir heraus, sondern das hat dir mein Vater offenbart, sagt Jesus. Nicht Fleisch und Blut. Luther stellte sich damals dem emporsteigenden Humanismus entgegen, also der Ausrichtung des Denkens, die für uns heute auch völlig selbstverständlich ist. Und Luther kritisierte den Optimismus des Humanismus, der da sagt, dem Mensch ist es möglich, Gutes zu tun. Denn Luther erkannte darin ein völlig fehlendes Verständnis für die Tragik des menschlichen Daseins. Wenn heute irgendwas in der Gesellschaft schiefläuft, das wisst ihr, das lesen wir immer wieder. Zuletzt jetzt bei dem Fußballspiel da mit Rostock gab es ja Randale. Und da hat ja der Verantwortliche des Vereins gesagt, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, das sich im Verein allein nicht lösen lässt. Das hört man immer wieder. Also wenn man nicht mehr weiterkommt, ist es immer die gesamte Gesellschaft. Mit anderen Worten, niemand ist schuld. Niemand ist auch haftbar zu machen. Niemand ist zu greifen bei seiner Verantwortung. Die Gesellschaft ist es schuld. Und dahinter steckt eben dieses Denken, unser Denken, dem wir völlig uns ergeben haben, nämlich, dass wir es, wenn wir es nur richtig anstellen, durchaus könnten, Gutes tun und Böses lassen. Für Luther war es klar mit Jeremia, es fehlt ein wirkliches Verständnis für die Tragik des menschlichen Daseins. Das ist kein Fehler im System, den man mal umschreiben kann, sondern es ist eine Tragik. Und daran erinnert uns tatsächlich der Israel-Sonntag eben diese Geschichte des ständigen Scheiterns, wo Menschen aus eigenem Vermögen sich bemühen, Gott zu folgen und mit ihm zu leben. Man will und muss dauernd Dinge tun, die man nicht tun kann. Und umgekehrt spürt man Triebregungen, die man abwehren muss, aber nicht los wird. Das kennen wir. Am Ende verstehst du dich selbst nicht mehr. Eigentlich bestehst du aus lauter gutem Willen. Doch dieser Wille ist nicht der eigene Wille, sondern derjenige, der durch die Strenge der Gewissensbildung und der Erziehung dir beigebracht wurde. Wir wissen wohl, was wir tun sollen, aber wir tun es nicht. Das ist in der Gemeinde Jesu nicht sehr viel anders. Es ist die Angst, das Schuldgefühl, die Hypothek des Unvermögens, die uns an den Scheideweg stellt. Es treibt uns in Gottes Arme oder es entfernt uns der Gnade. Und das ist der springende Punkt bei Jeremia, bei Jesus sowieso und auch in der Verkündigung Martin Luthers. Du bist der Christus. Wer das erkennt, der baut kein Stück mehr auf sich selbst, sondern es treibt uns nur noch in die Arme Jesu. Es ist eine völlige Kapitulationserklärung vor diesem Gott und Herrn. Das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart, betont Jesus dem Petrus gegenüber. Und das gilt auch für dich. Und für mich. Halten wir das fest, denn es ist gut für unseren Umgang mit uns selbst. Es ist gut für unseren Umgang mit den Christen. Und es ist gut für unseren Umgang mit den Nichtchristen. Denn wie oft überfordern wir uns selbst und dann sind wir restlos enttäuscht vom eigenen Unvermögen. Und noch stärker, wie oft stören wir uns am Mitchristen und sagen, wenn der doch nur richtig wollte, würde doch alles gut werden. Der will gar nicht. Der sträubt sich. Der ist schief gewickelt. Und mit den Nichtchristen, mit den Freunden, Kindern und Bekannten, erst recht. Es ist wichtig festzuhalten, wenn wir Menschen zum Glauben an Jesus Christus einladen und wenn wir im Gespräch mit Menschen den Willen Gottes, wie wir ihn erkannt haben, benennen und bewahren möchten, dann ist es wichtig festzuhalten, dass den Glauben, dass Christus nicht Fleisch und Blut offenbart, mit anderen Worten nicht eigene Überredungskunst. Und das hat Paulus auch einmal gesagt. Er hat gesagt, ich bin nicht zu euch gekommen mit überredenden Worten, sondern ich bin zu euch gekommen in Erweis von Geist und Kraft. Du bist der Christus. Das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart, sagt Jesus dem Petrus. Und das gilt auch für uns. Noch einmal mit Martin Luther. Hier von uns ist unsere Lehre, Glaub und Bekenntnis, dass der Menschenverstand und Vernunft in geistlichen Sachen blind nichts verstehen kann aus seinen eigenen Kräften. Des Menschen Verstand und Vernunft in geistlichen Sachen völlig blind und kann nichts begreifen vom christlichen Glauben, von der Gnade durch Christus, durch eigenes Nachdenken. Es ist vielmehr eine Offenbarung, ein Licht, das über uns aufgeht. Und wenn dieses Licht in dein Herz fällt, dann weißt du auch, dass in deinem Glauben nichts an dir hängt. Jesus ist der Christus, der Erlöser, weil sich durch ihn unser persönliches Leben verändert, weil er die Rettung ist, weil er die Gnade Gottes vermittelt. Jesus sagt uns, was uns sonst niemand sagt. Jeder in dieser Welt sagt dir was anderes, auch jede andere Religion sagt dir, gib dir Mühe. Und das Evangelium von Jesus Christus sagt genau dies nicht. Jeremia sagt, Eigenmühe ist verloren, verlorene, vergebliche Liebesmühe. Jesus ist der Christus, der Erlöser. Er ist es, der uns zum Heiligtum Gottes hinzuträgt, in das Allerheiligste hineinführt, dass wir nicht näher vor den Vorhöfen uns nur aufhalten. Gut sein kann ein Mensch nur durch Gnade. Du bist der Christus. Das steht gegen einen Gesetzesgebrauch, gegen eine Tugendlehre, eine Freiwilligkeit des Handelns, die den Ernst unserer notwendigen Erlösung durch Christus verkennt und nicht zu brauchen glaubt. Du bist der Christus. Das ist das Grundprogramm der Erlösung, die Rechtfertigung aus Gnade. Dass Gott uns leben lässt, dich und mich, auch mit unserer Schuld. Nicht, weil wir an uns selber gut wären oder nur Gutes täten, hält er uns die Treue, sondern aufgrund des neuen Bundes, den er durch Jesus Christus gestiftet hat. Der Israelsonntag also ist ein Hinweis auf die Treue Gottes. Er, der sein alttestamentliches Volk Israel nicht vergessen hat und es am Ende der Zeit zu sich führen wird, wie wir es eben auch bekannt haben. Dieser Gott, der seinem Volk Israel die Treue hält, das ist der Gott, der uns in Christus erschienen ist, der uns den neuen Bund gegeben hat, dieses ewige Verlassen und die Gewissheit auf ihn. Und in seiner Kraft und in der Gemeinschaft mit seinem Geist dürfen wir uns dann immer wieder auf den Weg machen, Jesus nachzufolgen. Aber nicht in der Überzeugung des Eigenvermögens, sondern im Vertrauen auf Jesus liegt unsere Stärke, aller Trost und auch aller Hoffnung. Amen.
Ja, wir wollen, soweit es uns möglich ist, aufstehen zur Anbetung. Wir wollen einfach Jesus in den Blick bekommen. Jesus, der uns liebt. Jesus, der uns befähigt, ja, der zu sein, der wir sind, die zu sein, die wir sind. Und der treu ist in all seinem Tun.
Weil du uns so liebst. Dankbar wollen wir dir singen, unseren Lobpreis vor dich bringen. Dein Erbarmen für uns ist unfassbar groß. Weil du uns so liebst, schenkst du Vergebung. Treue bleibt, deine Liebe hält. Davon singt die Erde, wir stehen nun vor dir, Anbetung bringen wir. Du herrschst für alle Zeit.
Halleluja, Freund auf ewig.
Wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen, denn du bist groß, du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie du, niemand anders ist wie du.
Ja, danke, Vater, dass du uns so begnadete Musiker geschenkt hast. Es ist eine Freude, mit euch zu singen. Unser Bruder Rolf Gersdorf hat mal vor Jahren den Satz gesagt: Gott braucht keine Israel-Fans. Er wünscht sich Israel-Fürbitter. Und das wollen wir jetzt tun. Wir wollen uns nochmal vor den Thron stellen und für sein Volk beten. Und dann im Anschluss daran möchte ich euch den Segen zusprechen. Und ich bitte jetzt, dass ihr aufsteht dazu. Vater, danke für dein Wort heute, dass du uns in unsere Herzen geschrieben hast. Und in deinem Wort steht, dass wir für dein Volk Israel eintreten sollen, auch im Gebet. Und das wollen wir hiermit tun und tun wir und bitten dich, Vater, erbarme dich über dein Volk Israel, dass ihre Augen und Ohren und Herzensaugen aufgetan werden und sie deinen Erretter erkennen. Dass sie Ja sagen können zu dem Messias, auf den sie schon so lange gewartet haben und der doch schon gekommen ist. Dass sie eintreten können in den neuen Bund, den du geschlossen hast durch deinen Sohn Jesus am Kreuz von Golgatha und durch sein Blut. Danke, dass es ihnen und uns gilt. Danke, dass du auch für Dortmund noch so viel vorhast, auch da noch Menschen hinzutun möchtest und Gnade ausschütten möchtest in dieser Zeit jetzt, die doch so ernst geworden ist, wenn wir die Welt und die Politik und alles betrachten. Danke, Vater, dass du uns eingepfropft hast in diesen edlen Zweig, dass wir hinzugetan wurden zu deinem Volk Israel. Wir lieben es und wir bitten dich, hab Erbarmen für sie. Amen. Und ich lese euch jetzt aus Psalm 122, den Vers 6, in etwas abgewandelter Form. Wünschet Gottes Volk Glück. Es möge wohlgehen denen, die dich lieben. Es möge Frieden sein in deinen Mauern und Glück in den Palästen. Um meiner Brüder und Freunde willen will ich dir Frieden wünschen. Um des Hauses des Herrn willen unseres Gottes will ich dein Bestes suchen. So segne euch der allmächtige Gott in dieser neuen Woche. Amen. Eine gute neue Woche.